Offen Café mit Kathi Schad, der neue Podcast.
Weil man kommt ja nur weiter, wenn man einen Kompromiss gemeinsam basteln kann. Das unterscheidet das Europäische Parlament ganz stark vom Vorarlberger Landtag.
Wunderbar. Ja, dann freue ich mich heute sehr. Heute ist die Spitzenkandidatin der Neos Vorarlberg bei mir zu Gast, Claudia Gamon. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wie geht es Ihnen denn heute?
Traumhaft eigentlich. Bei dem schönen Wetter habe ich immer super Laune.
Das ist schön zu hören. Jetzt sind es nur noch wenige Wochen, dann stehen die Europawahlen an und wir starten damit ehrlicherweise in ein ziemliches Superwahljahr. Mhm. Kommt da bei Ihnen langsam etwas Lampenfieber für die Landtagswahl auf?
Lampenfieber? Nein, überhaupt nicht.
Wie wichtig ist denn eigentlich die Europawahl im Hinblick auf die späteren Nationalrats- und Landtagswahlen? Gibt die schon eine Richtung vor? Können wir damit irgendwie schon was abtasten?
Ich bin mir nicht sicher, ob Politiker da die richtige Antwort geben. Da muss man wahrscheinlich eher Politikwissenschaftler befragen. Ich denke, ja, natürlich ist es ein Indiz dafür, wie die Stimmung so ist. Aber es ist schon eine sehr spezielle Wahl und ich denke auch, dass es schon bei den Menschen darum geht, wie die Einstellungen der Parteien zu Europa sind und dass sie da aus ganz teilweise aus anderen Motiven zur Wahl gehen, wie bei einer Landtags- oder einer Nationalratswahl. Mhm. Also ja und nein.
Das ist aber ja eine gute Antwort. Sie sitzen ja aktuell auch im Europäischen Parlament, weit weg von hier in Brüssel. Wie geht es denn eigentlich in Brüssel so zu?
Das müssen Sie jetzt ein wenig konkretisieren.
Also wenn man jetzt sich mal vorstellt, erstmal, wie ist denn die Stadt im Vergleich zu Vorarlberg vielleicht?
Naja, Brüssel ist eine sehr multikulturelle Stadt im Herzen Europas. Und ich glaube, einerseits sieht man dabei in Brüssel als Hauptstadt Belgiens, wie Belgien funktioniert. Mhm. Es ist ja ein ganz offen sein, ein recht chaotischer Staat kommt einem manchmal vor und Brüssel kann eine sehr chaotische Stadt sein, aber die Stadt ist natürlich auch sehr geprägt davon, dass so viele internationale, supranationale Institutionen dort ihren Sitz haben. Es sind ja nicht nur die europäischen Institutionen, sondern auch die NATO ist dort und das führt dazu, dass man gerade in dem Viertel der Stadt, wo die Institutionen zu Hause sind oder viele davon, man an der Straße entlang geht und dann sitzen immer alle vor draußen, weil in Belgien sitzen immer alle vor draußen, egal wie das Wetter ist. Also sobald es keinen Eisregen mehr hat, sitzen die Belgier draußen und auch alle, die in Brüssel leben. Und dann hört man von Tisch zu Tisch immer eine andere Sprache, die gesprochen wird.
Also sehr lebendig alles.
Es ist super lebendig, es ist sehr divers. Man kriegt jede Küche in Brüssel, die man sich vorstellen kann auf dieser Welt. Alles ist dort verfügbar. Ja, es ist eine tolle Stadt eigentlich, aber ein wenig chaotisch.
Klingt ziemlich spannend. Und wenn wir jetzt dann mal ins Europäische Parlament gehen, wie ist da so die Stimmung oder wie kann man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen? Ich meine, wir gehen alle selten in Parlamente rein und haben da nicht so den Einblick. Wie stelle ich mir das vor? Trifft man da alle Politikerinnen und Politiker unterwegs oder quatscht man da auch mal?
Ich war ja vorher im österreichischen Nationalrat auch schon als Abgeordnete und kann sagen, dass, und ich habe schon sehr viele Parlamente mir angeschaut auf dieser Welt, weil wenn man da ein Faible dafür hat, dann schaue ich eigentlich, dass ich überall, wo ich hingehe, auch mal ein Parlament anschauen kann und kann das jedem beim Reisen empfehlen, weil ich finde, dass man sehr viel über die Länder kennenlernt und sehr viel über die Länder erfährt. Und wenn man ein paar Parlamente kennt, dann glaube ich, ist das Europäische Parlament von dem her gar nicht so außergewöhnlich. Man geht rein und es wuselt überall und wenn man die Menschen ein bisschen kennt, dann sieht man, da sind ein paar Abgeordnete aus unterschiedlichen Ländern, die sind mit ihren Mitarbeitern unterwegs, da drüben sind ein paar Journalisten und da stehen Fernsehkameras, die wiederum andere Abgeordnete gerade filmen. Auf der anderen Seite sieht man ein paar Lobbyisten, wie sie durch die Gänge wuseln, die erkennt man nämlich, weil sie andere Ausweise tragen, also eine andere Farbe haben.
Das heißt, jeder Mensch trägt also einen Ausweis.
Genau, alle sind immer mit ihrem Ausweis unterwegs, wo man dann auch zumindest, wenn man näher hingeht, sofort sieht, Abgeordneter, Mitarbeiter, Lobbyist, Journalist. Und ja, es ist ein reges Treiben. Es kann sehr laut dann dort am Gang sein, je nachdem, was für ein Tag ist, ob ein Sitzungstag ist oder ein Ausschusstag. Und zum Mittag treffen sich alle in der Kantine. Mhm. Ich glaube, das ist wie viele andere Parlamente eigentlich.
Und wenn Sie jetzt einen typischen Tag in Brüssel beschreiben müssten, wie sähe der aus? Wann startet so ein Tag und wann ist da auch Schluss?
Das war immer sehr unterschiedlich, aber unsere Arbeit war immer geprägt vom parlamentarischen Kalender, und das ist in jedem Parlament so, das ist im Landtag so und im Nationalrat auch, dass es Ausschusstage gibt und Plenartage, wenn die großen Sitzungen stattfinden. Aber der Normalbetrieb war eigentlich immer an Ausschusstagen, und ein großer Teil der Abgeordneten in Brüssel, ich würde mal sagen vielleicht 70%, die pendeln ja jede Woche von Brüssel oder von Straßburg wieder retour in ihren Wahlkreis, in ihr Zuhause. Und die Arbeitswochen in Brüssel waren deshalb eigentlich immer von montags bis donnerstags. Und am Freitag hatte man dann theoretisch noch Zeit, im Wahlkreis Termine zu machen und Menschen zu treffen. Und an so einem normalen Ausschusstag gibt es immer unterschiedliche Dinge. Aber man hat dann oft damit angefangen, entweder man geht ins Büro und bespricht einmal Dinge mit dem Team, weil man sieht sich ja nicht so oft, wie das sonst, glaube ich, üblich wäre, wegen der intensiven Reisetätigkeit. Geht zu einer Ausschusssitzung, trifft Stakeholder für ein Gesetz, trifft Journalisten, trifft eine Besuchergruppe, die da ist. Das können, da gab es Besuchergruppen, oft Schulen aus Österreich, Schulklassen, die auf Besuch sind in Brüssel oder in Straßburg. Oder Gruppen aus der Partei, die zu Besuch kommen, oder eine Gruppe Bürgermeisterinnen, oder eine Gruppe Studierende, die auf Studienreise sind. Da gab es alles Mögliche. Dann war man vielleicht auf einer Diskussion zu einem gewissen Gesetz, weil es gibt ja ganz viele Organisationen in Brüssel auch noch dazu, die natürlich mit den europäischen Institutionen zu tun haben, aber davon unabhängig sind, wie NGOs oder Interessensvertretungen. Und die haben auch oft immer wieder Fachveranstaltungen zu gewissen Gesetzen gemacht. Und wenn man dann an einem konkreten Gesetz gearbeitet hat, als Verhandler, als Verhandlerin, war man natürlich dann auch mit dieser Gruppe an Fachexpertinnen und Interessierten in Brüssel oft beschäftigt. Und dann am Abend gab es auch Veranstaltungen, oder wir haben selber Dinge veranstaltet. War zum Beispiel sehr beliebt unser jährliches Bergkäse-Treffen, wo ich probiert habe, so viel wie möglich Bergkäse im Handgepäck nach Brüssel mitzunehmen, aus dem Schwarzenberger Käslädele, und es dort verkostet worden ist von den Österreicherinnen in Brüssel.
Das heißt, man schaut schon, dass es immer auch so ein Zusammenleben dort vor Ort gibt, ein zumindest sich treffen, viel Austausch.
Ja, natürlich, weil in Brüssel oder in den europäischen Institutionen das Menschliche ganz wichtig ist, in einem europäischen Parlament. Weil man kommt ja nur weiter, wenn man einen Kompromiss findet und einen Kompromiss gemeinsam basteln kann. Das unterscheidet das Europäische Parlament ganz stark vom österreichischen Nationalrat oder auch vom Vorarlberger Landtag. Weil wir kennen in Österreich einfach diese Koalitionslogik. Mhm. Da gibt es eine Regierungskoalition und deren Mehrheit, die beschließen alles, was von der Regierung kommt. Und die Opposition, die ist da für Kontrolle, um für Transparenz zu sorgen, bringt Anfragen ein, aber die tun ja im Normalfall nicht mitarbeiten an den Gesetzen. Das Europäische Parlament funktioniert ganz anders, weil es gibt diese Koalition nicht. Es gibt keine fixe Mehrheit. Das heißt, man muss sich diese Mehrheit immer wieder bauen bei jedem Gesetz. Man muss immer wieder an einem Kompromiss arbeiten. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man die Menschen gut kennt. Man muss sich selbst, die eigene Position gut kennen, aber eigentlich auch die vom Gegenüber. Mhm. Und daher ist diese menschliche Komponente, sich gut zu verstehen, enorm wichtig, um politisch erfolgreich zu sein und etwas weiterzubringen.
Mhm. Klingt sehr, sehr spannend. Jetzt haben Sie aber auch schon gesagt, dass die Wochen von Montag bis Donnerstag in der Regel dauern. Und jetzt ist Brüssel nun mal weit weg von Vorarlberg. Wie schaut es denn mit dem Familienleben aus, mit dem Freundeskreis? Das stelle ich mir wahnsinnig stressig vor, das zu Hause dann noch pflegen zu können.
Ja, also das war auch so. Also ich habe die letzten 5 Jahre ganz viele private Dinge ausgelassen. Aber das gibt eine Zeit für alles im Leben, und das war meine Zeit, wo ich das sehr gerne gemacht habe, mich auf meine Arbeit in Brüssel zu konzentrieren.
Das heißt, das hat Ihnen in dem Sinne nicht gefehlt, sondern der Job war es Ihnen absolut wert?
Natürlich hat es mir gefehlt, aber man kann nicht immer alles haben.
Jetzt wird in Brüssel auch viel Französisch gesprochen und im Rahmen Ihres Studiums waren Sie auch als Erasmus-Studentin schon in Frankreich. Hilft Ihnen die Zeit ein bisschen, was das Sprachliche angeht? Und wie kompliziert ist es auf Englisch, ist ja nun mal die Sprache im Europäischen Parlament, oder eben auch Französisch, ja, sich über Politik zu unterhalten, zu diskutieren?
Also die Arbeitssprache war im Normalfall immer Englisch. Mhm. Es ist auch mal vorgekommen, dass manche Abgeordnete darauf bestanden haben, in ihrer Muttersprache zu sprechen. Aber das ist natürlich immer ein wenig schwierig, weil dann braucht es die Simultan-Dolmetschung. Und da geht schon, obwohl die Dolmetscher im Europäischen Parlament unglaublich talentiert sind, geht immer ein bisschen was verloren. Und nur als Beispiel, wenn man jetzt sich das österreichische Deutsch mit dem deutschen, bundesdeutschen vergleicht, haben wir einfach einen anderen Sprachgebrauch.
Vollkommen,
und,
ja.
Und das kann man von Dolmetschern auch nicht verlangen, dass sie das irgendwie rüberbringen können.
Ja.
Das geht sich schon aus, ist ja etwas, was im Bundesdeutschen nicht existiert,
würde man nicht sagen,
als eine Wendung.
Ja.
Ja, deshalb finde ich es persönlich immer einfacher, wenn sich alle einfach auf Englisch einigen und so auf derselben Ebene miteinander sprechen. Mhm. Das führt natürlich dazu, dass das Englisch, das in Brüssel gesprochen wird, oft eher ein schlechtes Englisch ist, sondern teilweise ein eigenes Vokabular hat, das aus dem bürokratischen Sprachgebrauch anderer Sprachen irgendwie reinfließt. Also es gibt so ein paar französische Begriffe, die da teilweise reingewurschtelt wurden in dieses Brüssel-Englisch. Aber es funktioniert, damit alle irgendwie miteinander auskommen. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit, sich immer simultan dolmetschen zu lassen. Und das mit dem Französischen kommt, glaube ich, auf die politische Gruppierung drauf an. Und ich bin ja Teil der liberalen Fraktion gewesen. Und unsere größte Delegation haben die Franzosen ausgemacht, weil die Partei von Emmanuel Macron bei uns dabei ist. Und die Nonanet, eine starke Partei in einem großen Staat sind und deshalb haben wir viele Abgeordnete stehen. Und deshalb ist bei uns in der Fraktion in den Sitzungen immer sehr viel Französisch gesprochen worden. Mir hat das sehr geholfen, mein Französisch zu verbessern, wie ich da immer zuhören konnte. Man redet aber eigentlich dann nur Smalltalk-Französisch. Mhm. Also es wird selten auf Französisch verhandelt.
Mhm. Macht es ja vielleicht ganz angenehm, wenn man dann immer in der gleichen Sprache das wenigstens macht, sprich in Englisch.
Ja, finde ich auch.
Dann kann man sich daran gewöhnen. Jetzt haben Sie sich entschieden, als Spitzenkandidatin oder das wurde wahrscheinlich im Plenum entschieden, für die Landtagswahl anzutreten, sprich weg aus Europa, zurück nach Vorarlberg. Was waren da Ihre Beweggründe?
Unterschiedlich, aber ich habe das jetzt 5 Jahre gemacht und habe sehr viel mitnehmen können. Und es ist ja eigentlich keine unübliche Geschichte in Vorarlberg, dass man mal weggeht. Also ganz viele meiner Freunde haben das genau gleich gemacht, haben irgendwo studiert, woanders gearbeitet, mit dem Ziel, auch irgendwann wieder zurückzukommen und das, was man in der Welt so gelernt hat, auch zu Hause einzubringen. Und das ist für mich ein sehr großer Motivator, alles, was ich über die Welt, über europäische Politik, über die politischen Fragen der Zukunft, die wir uns stellen müssen, gelernt habe, hier einbringen zu können, wo ich zu Hause bin. Das hat einen ganz anderen Charme und bringt auch eine andere Motivation in der Politik heraus, wenn man das für Menschen machen kann, mit denen man gemeinsam lebt, die man kennt, die Freunde sind, Familie sind, die einem sehr nahe stehen. Und dann gibt es auch noch 1000 andere Gründe, aber vordergründig ist es vor allem das. Also es reizt mich einfach sehr, vor Ort, dort, wo ich lebe, Politik gestalten zu können.
Das heißt, es stand für Sie nie die Debatte, irgendwo anders als nach Vorarlberg irgendwann hin zurückzukehren?
Ich habe auch lange in Wien gelebt und ich glaube, es ist, man hört das oft genug, wenn man mit Vorarlbergern spricht, die mal woanders waren. Irgendwann reicht es dann auch, dann hat man alles gesehen und dann möchte man wieder nach Hause kommen.
Das stimmt. Jetzt sind Sie als Spitzenkandidatin umgeben von vielen Männern, die Spitzenkandidaten sind. Übt das manchmal auf Sie als Frau Druck aus?
Nein, früher vielleicht, aber ich habe mich sehr stark daran gewöhnt, weil als ich Spitzenkandidatin für die EU-Wahl war, waren es sonst auch nur Männer. Das passiert in der Politik recht oft, dass man als Frau alleine ist in einer Runde. Es ist immer weniger, Es wird immer besser. Ich habe das, als ich begonnen habe im Nationalrat mit 26 Jahren, als ganz schlimm erlebt. Und es ist aber mittlerweile im Nationalrat komplett anders. Also Dinge werden ja auch besser im Verlauf der Zeit. Das ist nicht, man ist denn nicht ausgeliefert, dass es auf Ewigkeiten so schlimm ist.
Aber glauben Sie, dass viele Frauen deshalb vielleicht sich gegen die Politik entscheiden, weil sie Angst haben, als eine der wenigen Frauen dazustehen? Oder?
Ich glaube, dieses Problem hat mehrere Gründe. Aber natürlich macht es das nicht einfacher, wenn man das Gefühl hat, man ist ein wenig alleine und es ist eine Männerdomäne. Das sieht man ja auch in anderen Berufen, die von Männern dominiert sind. Das ist dann einfach, ja, kulturell vielleicht schwierig wirkt für Frauen, da ihren Platz zu finden. Und logischerweise bedeutet das auch, es gibt weniger weibliche Vorbilder, die gewisse Rollen ausüben. Und man fühlt sich da, glaube ich, dann oft in ein Eck gedrängt. Es ist wie in anderen Berufsbildern, ist es ja auch in der Politik oft so, dass man das Gefühl hat, es gibt weibliche geprägte Politikbereiche und männlich geprägte Politikbereiche, wie Frauen, na, die können machen Bildung, Kultur, Familie. Irgendwas mit Kindern, Familie, genau. Und die Männer, die dürfen dann machen Finanzpolitik und Wirtschaftspolitik und Handel und wichtige diplomatische Fragen des Weltgeschehens verhandeln. Das muss man aufbrechen. Ich erzähle immer gerne die Geschichte, wie ich mit einer Kollegin bei Nias gesprochen habe, die lange damit gehadert hat, ob sie aktiv werden sollte, die gesagt hat, aber ich habe ja gar keinen Bereich, wo ich mich besonders gut auskenne. Dann sage ich, du bist doch Steuerberaterin und machst das seit mehreren Jahrzehnten. Natürlich hast du Bereiche, wo du dich auskennst. Und du hast ganz viele andere Bereiche, wo du eine enorme Leidenschaft dafür hast. Und du hast jegliche geistige Fähigkeit, die dafür notwendig ist, um dich einzuarbeiten in den Themenbereich. Also why not? Achso, ja, wenn man das so sieht, dann kenne ich mich schon aus. Und das erlebe ich ganz oft, dass viele Frauen natürlich an ihren Fähigkeiten zweifeln. Und das ist ein Problem, das wir nicht nur in der Politik kennen, sondern überall, wenn es darum geht, Frauen in Führungspositionen und in mehr Verantwortung zu bringen.
Total. Wie sind Sie denn eigentlich zur Politik gekommen?
Über die Uni. Ich habe in Wien angefangen zu studieren und habe mich gelangweilt, habe ein Hobby gesucht nebenbei und war schon seit der Schulzeit sehr stark politisiert. Und deshalb habe ich was rausgesucht, was für mich passt. Dann habe die jungen Liberalen getroffen und dort an der Uni angefangen. Und das war alles ein kosmischer Zufall, dass das zeitlich irgendwie gut geklappt hat. Und deshalb waren wir als Studentengruppierung auch bei der Gründung von NEOS von Anfang an dabei. Und so, das ist, glaube ich, auch eine Erklärung dafür, wie man so jung denn auch schon in so viel Verantwortung hinkommt.
Da wäre ich nämlich gleich nochmal drauf gekommen.
Ja, weil es ist sicher kein normaler Karriereverlauf in der Politik. Aber da wir alle schon, oder sehr viele meiner Kolleginnen Gründungsmitglieder von NEOS waren, waren wir einfach von Anfang an dabei.
Quasi da reingewachsen.
Ja.
Ich wollte nämlich gerade sagen, weil seit Sie 26 sind, stehen Sie quasi mit beiden Beinen Vollzeit im Politleben, was ja ziemlich geradlinig, aber auch zielstrebig ist, würde ich jetzt mal sagen. Sind Sie eine zielstrebige Person?
Ich glaube, das würde mein Mann nicht unterschreiben. Er hätte immer das Gefühl, dass ich Dinge anfange und neue Hobbys anfange und dann wieder aufhöre. Also, im Beruf sicher, im Privatleben wahrscheinlich eher weniger.
Wie viel Zeit haben Sie denn für Privates neben Ihrem Beruf?
Ja, ich würde sagen, ausreichend.
Und womit verbringen Sie die?
Im Moment verbringe ich eigentlich fast meine ganze Freizeit, die ich übrig habe, mit meinem Kind. Und den Rest sonst gehe ich eigentlich sporteln. Im Moment bleibt keine Zeit für was anderes, aber das ist für mich auch vollkommen aus.
Und was für Sport?
Ich gehe gerne in die Berge, ich gehe gerne rennen, ich gehe gerne aufwärts rennen am Berg, wobei mir da die Kondition nach der Schwangerschaft schon auch fehlt. Und ich mache gern Pilates und Yoga zur Entspannung und alles Mögliche. Ich gehe auch gerne ins Fitnessstudio, aber ich tue mich einfach gerne bewegen generell.
Jetzt sind Sie in Nenzing aufgewachsen, hatten dann die Berge immer vor der Haustür. Ich nehme an, Sie sind auch ein Bergmensch, wenn ich das jetzt so raushöre.
Ja, sicher, aber wahrscheinlich wie viele andere hatte ich dann auch mal eine Phase als Teenager, was mich überhaupt nicht interessiert hat. Und dann so als Erwachsene wieder entdeckt. Ja.
Gibt es irgendwas in Ihrem Leben, was Sie gerne nochmal komplett neu lernen wollen würden?
Komplett neu lernen?
Also eine neue, weiß ich nicht, eine neue Sprache, eine komplett neue Sportart.
Das ist eine gute Frage. Also ja, ich würde gerne mehr Sprachen beherrschen. Es hat mich immer interessiert und ich finde es toll, wenn man eine Sprache gut spricht, irgendwo hinzureisen, wo man sich dann auch mit Menschen unterhalten kann. Meine Schwester ist zum Beispiel ein Sprachentalent. Ich habe einfach dann gemerkt, auf dieser Ebene kann ich es nicht, aber es ist in Ordnung, man kann nicht alles können. Ich glaube, im Nachhinein hätte ich lieber gerne was anderes studiert. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und internationales Management. Ist voll in Ordnung, ist ein OP-Studium. aber eigentlich hätte ich gerne lieber entweder was Kreatives studiert oder Informatik.
Oh, also wirklich eine ganz andere Richtung ja eigentlich.
Ja, weil ich es einfach spannend finde, was man in dieser Zwischenzeit, seit ich begonnen habe zu studieren, was sich in der Welt getan hat, welche anderen Berufsbilder gefragt sind, auch wo man viel bewegen kann. Also ich habe jetzt etwas gefunden, wo ich viel bewegen kann in der Politik, aber es ist ja genauso spannend, gerade jetzt in der Digitalisierung arbeiten zu können, die digitale Wende mitgestalten zu können oder auch alle, die technische Studien machen, die jetzt quasi mittendrin in der Energiewende arbeiten können. Da gibt es einfach sehr viel, das man mitgestalten kann. Und da, also vielleicht war das die einfache Lösung, dann BWL studieren zu gehen, wie es so viele machen. Das ist auch ein legitimer Grund, das zu studieren. Und es war auch immer wieder spannend, aber im Nachhinein hätte ich lieber was anderes gemacht.
Interessant. Gibt es denn Dinge, jetzt Ihr Leben als Politikerin ist ja wahnsinnig vielseitig und ich glaube, kein Tag gleicht so richtig dem anderen. Aber gibt es Dinge, die Ihnen im beruflichen Leben vielleicht fehlen?
Politik ist eigentlich sehr divers und man hat mit ganz viel spannenden Menschen zu tun. Mir fehlt da ehrlich gesagt nichts, weil ich bin ja auch Parteichefin bei uns in Vorarlberg, Landessprecherin, und da kann ich mich auch kreativ austoben, wenn wir natürlich viel an Kampagnen auch arbeiten. Also das ist etwas, was mir sonst fehlen würde, wenn ich die Gelegenheit nicht hätte. Aber eigentlich kann man in der Politik alles Mögliche machen.
Gibt es denn irgendeinen Plan B, der mal irgendwann vielleicht aufpoppen könnte, wenn Sie nicht mehr in der Politik aktiv sind?
Da habe ich ganz viele Ideen, was ich machen könnte. Und ich rede auch oft mit meinen Freunden darüber. Ich glaube, sobald man in der Politik ist, fantasiert man darüber, was man sonst machen könnte oder was man danach machen wird. Ja, da habe ich so meine Vorstellungen, aber die behalte ich dabei für mich.
Passt gut. Wie ist das denn jetzt, wenn ich mir vorstelle, jetzt sind Sie ja doch sehr bekannt, gerade jetzt auch im Wahlkampf wird das nochmal ein großes Thema werden. Können Sie denn privat noch auf irgendwelche Veranstaltungen gehen, ohne ständig über Politik debattieren zu müssen?
Ja, aber es stört mich auch überhaupt nicht. Ich mache das gern, weil es ist ja auch etwas, was mich privat interessiert. Ich mache das nicht nur in der Früh, wenn ich ins Büro fahre und dann fange ich mit Politik an, sondern ich beschäftige mich gerne 24/7 damit. Ich beschäftige mich auch gern mit der Innenpolitik anderer Länder. Das ist quasi dann auch mein Hobbyaspekt davon. Ich liebe es, amerikanische Innenpolitik zu verfolgen. Französische Innenpolitik fasziniert mich total. Ich lese liebend gern die Außenpolitik-Spalten aller Zeitungen, um ein wenig ein Gefühl dafür zu kriegen, was so im Rest der Welt los ist. Also ich rede sehr gerne auch privat über Politik.
Und aber jetzt ungestörtes Wandern oder sowas ist kein Problem, dass man da dauernd irgendwie angequatscht wird?
Na, überhaupt nicht. Da sind die Vorarlbergerinnen alle sehr höflich.
Das ist schön zu hören. Zum Abschluss stelle ich meinen Gästen immer die gleiche Frage. Und zwar, wenn Sie in der Bregenzer Innenstadt eine Plakatwand groß gestalten dürften, was würden Sie darauf schreiben?
Na, aktuell würde ich wahrscheinlich raufschreiben, Europa ist das Beste, was uns hier passiert ist.
Das ist doch ein wunderschöner Abschluss. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihren Besuch und wünsche Ihnen alles Gute und lasse euch gut gehen.
Dankeschön, das war sehr nett.
Danke.
Diese Podcast-Folge wurde produziert von der Neue Vorarlberger Tageszeitung. Täglich aufs Neue informiert.